Wir haben bewusst wieder diese Silhouette aufgebaut. Vielleicht habt ihr das gesehen oder eher von der Cafeteria hier hingezügelt. Solange Gernot und ich hier sind, gibt es so zwei große Themen, die werden uns immer wieder begleiten. Das eine Thema ist meine Chile, meine Kirche. Und da stellen wir uns Fragen wie, wer sind wir eigentlich als Chrishona Amriswil? Was ist unsere Identität? Für was stehen wir? Was sind unsere Werte? Wir wollen nicht eine Bunkerkirche sein, die sich so einbetoniert, dicke Mauern baut und sich von der Welt abkapselt. Wir wollen auch nicht ein Museum von Gutmenschen sein, die sich so ein bisschen gegenseitig die Rüstungen polieren und sich etwas vorglänzen. Wer sind wir? Die Helden der Kirche sind nicht die Christen. Das waren sie noch nie. Der einzige Held ist Christus. Und um ihn geht es. Er ist der Held dieser Kirche. Und dann gibt es dieses zweite große Thema, meine Stadt, meine Stadt. Und dahinter stecken Fragen wie, was um alles in der Welt tun wir hier? Hier in Amriswil, in dieser Umgebung, als Chrishona Amriswil, was machen wir überhaupt? Unterhalten wir uns gegenseitig ein wenig? Was ist unser Auftrag, unsere Verantwortung hier in der Stadt, in der Umgebung? Wir wollen eine Kirche sein, die die Verantwortung für ihre Umgebung wahrnimmt. Wir wollen ein Segen für die Stadt sein. Menschen lieben, dienen und mit Freude diese gute Nachricht von Jesus weitergeben. Das sind so diese zwei großen Spuren. Und auf diesem Weg befinden wir uns. Und da sind wir dran. Wir haben nicht eine IKEA-Bauanleitung in der Hand, wie wir Kirche bauen müssen. Das ist immer wieder ein Herausfinden. Gott, was hast du vor? Wie können wir deine Kirche sein und wie können wir dieser Umgebung zum Segen werden? Und letzte Woche hat nun diese Predigtserie gestartet, Gemeinde in Bewegung. Und die begleitet uns über einige Monate sogar, ein bisschen länger für einmal. Und wir befinden uns parallel in einem biblischen Buch, im Buch der Apostelgeschichte. Und dieses Buch fasziniert mich. Ich finde das eines der faszinierendsten Bücher in der Bibel, die Apostelgeschichte. Dort wird die Entstehung der allerersten Kirche beschrieben. Stellt euch vor, wenn man heute auf der Welt umherreist, irgendwo nach Asien oder Nepal oder irgendwo Afrika geht und überall hat es Kirchen, hier in der Schweiz hat es Kirchen, all das hat dort gestartet. Dort in diesem biblischen Buch der Apostelgeschichte. Und wir haben einen Bericht der ersten Kirchen in unserer Hand und wie dieses Ding namens Kirche in Bewegung kam und sich von Jerusalem über die ganze Welt ausbreitete. Und Gernot Rettig hat sich letzte Woche ein wenig eine Veränderungsbereitschaft hat er darüber erzählt und euch herausgefordert, denke ich, und mich herausgefordert. Sind wir bereit zur Veränderung? Und ich wollte das nochmals ein bisschen aufgreifen. Ich habe so diese Woche etwas nachgeforscht, doch wie viel Veränderung diese Kirche, die Chrishona, bereits gegangen ist über die letzten Jahrzehnte, mehr Jahrhunderte. Ich habe es euch mitgebracht, schaut mal. Die Chrishona Amriswil hat in einem Haus in Schocherswil gestartet. Vielleicht weiß noch der eine oder andere, in welchem Haus. Das war das Haus von Konrad Fisch, der war der Ortsvorsteher in Schocherswil. Jetzt könnte man diese Folie, das war 1860. Start in einem Haus in Schocherswil, als Hauskirche übrigens. Und dann wuchs diese Bewegung, viele junge Leute kamen zum Glauben. Und irgendwann wurde das Wohnzimmer von diesem Herr Fisch zu klein. Und man zügelte in Schocherswil in eine leerstehende Drechselswerkstatt. Das hat mich ein wenig ans Depot 3 erinnert. Wir haben da auch in eine Werkstatt gezügelt. Und so traf man sich in dieser Drechselswerkstatt, aber auch diese Werkstatt wurde zu klein. Und dann baute man schließlich in Schocherswil eine Kapelle, das war 1874. Und von dort aus, das hat mich auch fasziniert, startete man Außenstationen. Man sagte, nein, wir sind nicht nur für Schocherswil da. Und man startete Außenstationen. In Amriswil gab es eine im Nähatelier von Hess. Dann gab es eine Außenstation in Zielschlacht, in Weinfelden, in Frauenfeld und sogar in Konstanz. Stellt euch vor, da war eine richtige Dynamik, ging da aus von diesem Wohnzimmer, über die Werkstatt, über Außenstationen bis nach Konstanz. Und was mich noch fasziniert hat, wir haben Gemeindegründung in unserer DNA. Diese Kirche hat gestartet mit einer DNA von nein, wir sind nicht nur an einem Ort zu einer Zeit, wir gehen weiter. Dann baute man in Amriswil die Kapelle 1897, weil es in diesem Nähatelier der Familie Hess für diese Außenstation Amriswil auch zu wenig Platz hatte. Und schließlich zügelte man von der Kapelle an die Sandbreite Straße, dort hinten, 1937. Und später baute man die Räumlichkeiten aus, 1981. Ich glaube, dann entstand die Cafeteria, das war der Gottesdienstsaal. Im 2002 kaufte man das Land hier. Und im 2008, da erinnern sich jetzt noch viele dran, war die Einweihung dieses Gottesdienstsaales. Wow. Und dann im 2025 geht es weiter. Und das ist so entscheidend. Manchmal denken wir nach dieser ganzen Veränderung in der Vergangenheit, jetzt sind wir angekommen, oder? Jetzt ist gut. Die ganze Veränderung hat dazu gedient, dass wir jetzt hier heute dastehen. Und das stimmt nicht. Es gibt so ein Zitat. Wenn wir tun, was die Väter taten, dann tun wir nicht, was die Väter taten. Kennt ihr das? Wenn wir tun, was die Väter taten, wenn wir nur das machen, was in der Vergangenheit gemacht wurde, dann tun wir genau nicht, was die damals taten. Denn die hatten immer wieder diesen neuen Blick. Was sollen wir tun? Von Jocherswil aus, Amerswil, Zielschlag, Konstanz, Frauenfeld. Es geht weiter. Kirche ist aber nicht nur ein Gebäude. Denkt mal an den Gottesdienst, der ist heute auch nicht mehr gleich wie vor 50 Jahren oder wie vor 150 Jahren. Zum Glück nicht. Der durchlebt Veränderungen. So ziemlich alles, was nicht in Bewegung bleibt, wird rostig oder faul. Ich hatte mal ein Motorrad. Wirklich so ein 850 Kubik schönes Motorrad, das war ziemlich alt, aber es lief. Und dann ging ich für 2 Jahre nach England für meine theologische Ausbildung und ich ließ das Motorrad einfach stehen. 2 Jahre lang. Ich hatte es ausgelöst. Blöderweise noch im Freien. Und wisst ihr, was passiert ist? Kaputt. Ja, es war kaputt. Es lief nicht mehr. Es wurde nicht mehr bewegt. Die Zündung wurde nicht eingeschaltet, es ist nicht mehr gerollt, es blieb nur noch an einem Ort stehen und es ging kaputt. Diese Woche habe ich ein Bild gesehen im Internet von einem Inder, einem Mann aus Indien, der hat vor 43 Jahren hat er seinen rechten Arm in die Höhe gehalten und seit dann nie wieder heruntergenommen. Und das stimmt wirklich. Ihr könnt das googeln. Mann aus Indien, Handhöhe und so. Dann kommt's. 43 Jahre lang hat er seinen Arm nicht mehr heruntergenommen. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Hand ist abgefault. Und die Knochen haben sich versteift. Jetzt bringt er seine Hand gar nicht mehr herunter. Es geht nicht mehr. Also Bewegung ist lebensnotwendig. Es gibt klar ein paar Ausnahmen, gell? Wein und Whisky und so, den soll man möglichst lange lagern und nicht bewegen. Aber das meiste, das braucht wirklich Bewegung, sonst wird es rostig oder es wird faul. Andere Beispiele, wie wir bereits Bewegung durchlebt haben, wir sind von Gesangsbüchern zum Hellraumprojektor, zum Beamer. Und wieder, das wird nicht das Ende sein. Es wird weitergehen. Wir hatten einmal 2 Gottesdienste. Bevor dieser Saal hier stand, in der Cafeteria, einen um 9 und einen um 10:30. Jetzt haben wir wieder einen Gottesdienst. Das Depot 3 findet am Abend statt. Jede Zeit hat eigene Bedürfnisse. Wir stellen uns immer wieder die Frage, was ist jetzt dran? Auch der Stil hat sich verändert. Der Stil wird sich auch immer wieder verändern. Der Predigtstil, der Musikstil, der Gottesdienststil, der Gesangsstil, der Kleidungsstil, weil Menschen sich verändern. Und das ist gut. Das ist gut. Im Moment schmiedet so eine Projektgruppe Pläne für einen Umbau der Kinderräumlichkeiten, für den Kinderhort. Und ich finde das genial. An der nächsten GV stimmen wir fürs Depot 3 über 60 Stellenprozente ab. Und ich finde das genial. Es geht weiter. Es bleibt etwas in Bewegung. Kirche braucht das. Das haben schon die Reformatoren vor 500 Jahren gesagt. Die Kirche muss sich ständig wieder reformieren, wieder in ihre Formation finden, wieder mal so einfach die Formation bestimmen und sich klar machen, was tun wir heute hier? Denn unser Auftrag ist nicht etwas zu bewahren, sondern etwas zu bauen. Und ich bin wirklich froh, wo ich so ein bisschen da diese Forschung gemacht habe. Vielleicht waren ein paar Fehler drin, dann tut es mir leid, dann sind die Dokumente falsch. Ich bin froh, dass die Generationen vor uns nicht einfach stehen geblieben sind, sondern dass sie sich verändert haben, dass sie in Bewegung geblieben sind. Das ist genial. Wir bleiben in Bewegung. Und jetzt gehen wir etwas in die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beginnt mit einer kleinen, einfachen Gruppe von ganz normalen Menschen. Heute haben die auf Bildern zwar alle einen Heiligenschein, aber damals hatten die das nicht. Ganz sicher nicht. Das waren einfache Menschen. Petrus, ein Fischer, Matthäus, ein Geschäftsmann, die Mutter von Jesus, die Brüder von Jesus, ich glaube, wir wissen nicht mal die Namen, und noch einige mehr Frauen und Männer. Und dann am Anfang dieser Apostelgeschichte geschieht etwas, das das Leben dieser Gruppe von Menschen für immer auf den Kopf stellt. Und das hat etwas mit dieser Taube zu tun. Sie beten in einem kleinen Zimmer und dann kommt so ein Sturm auf, ein heftiger Wind. Und dann beschreibt die Bibel, dass so etwas wie Feuerzungen sich auf die einzelnen Menschen in diesem Raum niederließen. Und es steht auf jeden von ihnen. Und das fand ich speziell. Der Heilige Geist kommt. Jesus hat das vorausgesagt, Apostelgeschichte 1,8. Er hat gesagt, dass der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dann befähigen, meine Zeugen zu sein, von Jerusalem über Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in die entferntesten Gegenden der Erde. Und dieser Heilige Geist kam, aber nicht nur auf die 2, 3 speziellen Leiter dieser Gruppe, sondern auf jeden einzelnen von ihnen. Und das war die Geburtsstunde der Kirche. Darum sind wir heute hier. Eine Gruppe, 120 Menschen in diesem Raum. Der Heilige Geist kommt und dann kommt etwas in Bewegung. Und etwas fand ich immer ein wenig speziell an der Entstehung der ersten Kirche in Apostelgeschichte. Und zwar, dass Jesus nicht sagte, wie sie dieses Ding namens Kirche bauen sollen. Er gab ihnen keine IKEA-Bauanleitung in die Hand. Er gab keinen Bauplan in die Hand seiner Jünger. Als Mose die Stiftshütte bauen musste, bekam er einen Bauplan, oder? Mit Maße, Material und klaren Anweisungen, wie der Gottesdienst innerhalb dieser Stiftshütte funktionieren soll. All das gab Jesus seinen Jüngern nicht. Er sagte ganz vieles nicht. Er sagte nicht, dass sie ein Gebäude bauen sollen mit einem hohen Turm und Glocke und Uhr. Er sagte auch nicht, dass sie einen Verein gründen sollen. Er sagte nicht, dass sie sich am Sonntagmorgen um 10 Uhr versammeln müssen. Er sagte nicht, welche Gruppen und Dienste es in einer Kirche braucht. So schaut dann mal gut, dass ihr einen super Teenager-Club habt und einen Godi und all 2 Jahre eine Godi-Konferenz. Nein. All das sagte Jesus nicht. All das ist nicht schlecht. Es ist sogar super, wenn es dem dient, was Jesus sagte, wenn es diesem großen Auftrag dient. Was Jesus sagte, war, dass in der Kraft des Heiligen Geistes wir Zeugen sein sollen bis ans Ende der Welt. Er sagte, bringt diese Botschaft von mir überall hin. Und wie ihr das tut, das wird sich immer wieder verändern. Denn verschiedene Länder sind verschieden, Zeiten sind verschieden, Menschen sind verschieden. Der Auftrag ist klar. Aber wie wir es machen, da sind wir immer wieder abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes. Manche denken aber, dass diese erste Kirche in Apostelgeschichte, die da entsteht in Jerusalem, so das perfekte Modell ist für Kirche. So, am besten kopiert man möglichst genau diese erste Kirche und dann wird alles gut. Und ich bezweifle das. Nach diesem Erlebnis mit dem Heiligen Geist predigt Petrus und es steht, dass 3000 Menschen zum Glauben kommen. Stellt euch vor, 3000 Menschen auf einen Schlag. Eine Megachurch. Das ist größer als der ICF. Auf einen Schlag eine Megachurch. Und dann wird diese kirchliche Gemeinschaft beschrieben. Ich lese euch das vor. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Und außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde, dass die Kirche immer größer wurde. So, das wäre also dieses Idealmodell von Kirche. Und es sieht ja schon ziemlich harmonisch aus, oder? Wenn man das so liest und sich vorstellt. Überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit, jeden Tag weitere, die zum Glauben kommen. Wobei, mal ganz ehrlich, tägliche Treffen? Täglich im Tempel und täglich in den Häusern. Also täglich Gottesdienst und täglich Kleingruppe. Alles miteinander geteilt. Grundstücke und Besitz verkauft. Müsste man mal eine Umfrage machen, wer von euch schon mal Besitz und Grundstück verkauft hat, um es zu teilen danach. Miteinander essen, okay, das passt, das nehmen wir. Aber irgendwie ist diese Beschreibung nicht ganz realistisch für uns heute, oder? Jedenfalls nicht für Menschen, die täglich zur Arbeit müssen und eine Familie haben. Das geht nicht, das klappt nicht. Und genau hier liegt das Problem. Diese Megachurch in Jerusalem, die bestand aus vielen Menschen, die in Jerusalem nur zu Gast waren. Das waren Feriengäste. Weil in diesem Zeitraum war dieses Pfingstfest, das jüdische Fest der Wochen. Und es war der 50. Tag. Und weil gerade dieses jüdische Fest war, kamen ganz, ganz viele Gäste nach Jerusalem. Jerusalem hatte zur Zeit von Jesus etwa 30.000 Einwohner, aber an Pfingsten hatte es etwa 100.000. Die Stadt war dreimal größer. So ein riesiges christliches Open Air, gell? Und viele der gläubig gewordenen waren keine Jerusalemer. Das waren solche Gäste, die von irgendwoher kamen. Und in der Apostelgeschichte 2 steht, woher sie kamen. Die kamen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, aus Ägypten, Libyen, Kreta und sogar aus Rom waren welche dabei. Und dann geschah diese Erweckung. Diese 3000 Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus, sie ließen sich taufen und dann taten sie eben nicht, was Jesus sagte. Jesus sagte, wenn dann der Heilige Geist gekommen ist, dann geht, dann seid meine Zeugen, bringt diese Botschaft zurück ans Ende der Welt oder mindestens wieder zurück in eure Heimat. Geht mit diesem Erlebnis im Herz. Aber nein, statt zu gehen, machen sie es sich alle in Jerusalem gemütlich. Sie verlängern spontan ihre Ferien. Und ich glaube, wahrscheinlich dachten sie, dass Jesus ziemlich bald wiederkommen wird. Dass es vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Tage oder 3, 4 Wochen geht und dann ist Ende. Also statt bis ans Ende der Welt zu gehen, warteten sie auf das Ende der Welt. Und mit der Zeit wurde dann das Geld knapp, das ist ja logisch. Das Geld wurde knapp und so verkaufte man Grundstück, Besitz, um diese große Menge an Menschen zu beherbergen, zu füttern. Und Jesus sagte, geht, sie aber blieben. Die Apostelgeschichte 2 ist nicht das Idealmodell der Kirche. Da ist ganz, ganz viel Gutes drin. Aber erst im 8. Kapitel der Apostelgeschichte geschieht dann das, was Jesus eigentlich als Auftrag gab. Dort steht, dass seine schwere Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem ausbrach. Und alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa, Samarien und nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Schon noch speziell, oder? Es brauchte eine Verfolgung, damit Gott ein bisschen diese Menge von Menschen wieder zerstreute, wieder zurückkickte nach Rom und Libyen und Ägypten, damit sie gingen. Gott musste sie regelrecht aus der Stadt werfen. Und wenn wir dann die Briefe von Paulus im Neuen Testament lesen, dann sehen wir, dass die Jerusalemer Kirche die ärmste der Gemeinden war. Sie war immer wieder auf Sammlungen der anderen Gemeinden angewiesen, auf Geld. Natürlich gibt es ganz viel Gutes. Ich meine, stellt euch vor, 3000 Menschen kommen zum Glauben, all das, was dann geschieht, das ist nicht einfach. Das ist Erweckung, das ist genial. Zeichen und Wunder geschahen, das wünschen wir uns. Es fehlt aber im Neuen Testament eine klare Schritt-für-Schritt-Anweisung, wie wir Kirche bauen müssen und sollen. Und ich glaube, das ist Absicht. Und ich glaube, das ist gut. Der Auftrag ist klipp und klar. Da ist kein Zweifel. Aber wie wir es tun, liegt unter der Leitung von Gottes Geist in unserer Hand. Und darum bleiben wir in Bewegung. Wir fragen uns immer wieder, Gott, was hast du vor? Gott, was ist dran? Im 2020, im 2025, hier in Amriswil, hier in dieser Region, mit uns. Gott, was möchtest du tun, was möchtest du bewegen für diese Generation, für nächste Generationen? Und das wollen wir gemeinsam entdecken während den nächsten Wochen und Monaten. Uns in diese Abhängigkeit von Gottes Geist begeben und sagen, wir haben ein weißes Blatt Papier. Es ist nicht mehr ganz so weiß, wir haben schon einiges natürlich. Aber immer mal wieder zu sagen, der Auftrag ist klipp und klar. Aber die Methodik, wie wir Kirche bauen, da wollen wir immer wieder Gott fragen, Gott, was möchtest du von uns? Wie können wir effektiv, wie können wir wirklich den Auftrag ausführen, den du uns gibst? Auf diese Reise machen wir uns und wir laden dich ein, da mitzukommen. Gernot hat das vor einer Woche schon gesagt, wir wissen nicht genau, wo es durchgeht. Wie kann man schon eine Predigtserie planen, die mehrere Monate geht? Gell? Das ist ja unmöglich. Also, das bräuchte ziemlich viel Koordination. Wir schauen einfach und wir wollen wirklich, so, das ist symbolisiert mit dieser Taube, wir erwarten, dass der Heilige Geist wieder ganz neu zu uns spricht. Und nicht einfach, das war mir so wichtig in dieser Woche, nicht einfach zu den 1, 2, 3 Leitern. Der Heilige Geist kam als Feuerzunge auf jeden von ihnen. Ich glaube, Gott macht das manchmal absichtlich. Er erweckt immer wieder ganz einfache, normale Menschen, unscheinbare, und spricht zu ihnen und schenkt so eine heilige Unzufriedenheit in ihr Herz und eine klare Sicht und Vision für das, was er tun möchte. Und dann nimmt er so einfache Menschen unter euch und sagt ganz deutlich und klar, was er tun will. Ihr dürft wieder nach vorne kommen als Band. Ich möchte gerne beten. Und wir wollen gemeinsam so diesen Ausdruck Gott geben, dass wir diese Kirche und was geschieht und wie die Zukunft weitergeht in seine Hand geben möchten. Und dass wir offen sind für sein Reden. Und auch während diesem ersten Lied, wenn jemand von euch einen Eindruck hat oder ein Bild oder ein prophetisches Wort, dann wollen wir dem Raum geben. Wir machen das regelmäßig, so einen Raum für das Reden von Gott. Dann kommt doch während diesem Lied zu Christian oder mir nach vorne und dann wäre nach dem Lied die Möglichkeit, etwas zu teilen. Können wir aufstehen zum Gebet und dann zum Lied? Danke, Jesus, für das, was du bewegt hast in der Apostelgeschichte. Danke, dass mit der Kraft von deinem Heiligen Geist wir befähigt sind und befähigt werden, um deine Zeugen zu sein. Und danke für den Bericht von dieser ersten Kirche. 3000 Menschen, nachher 5000 Menschen, die zum Glauben kommen. Da wünschen wir uns, Herr, dass noch mehr von dieser mehr so Erweckung passiert, Herr, da unter uns, in unserer Region. Und wir wollen da wirklich das weiße Blatt Papier anlegen und ich bitte, schreib du deine Geschichte mit dieser Kirche da. Wir wollen offen sein für dein Reden, Herr. Wir wollen uns auf den Weg machen. Wir wollen nicht uns irgendwie verbunkern da und in Bewegung bleiben. Ich bitte, dass du uns bewahrst von Aktivismus und dass wir unsere Zeit und Energie verpuffern mit Sachen, die gar nicht viel bringen. Und dass du klar unser Herz redest, was wir bewegen und tun können. Und ich bitte wirklich, Jesus, dass du einfach so unscheinbare, einfache Menschen lässt aufstehen, die ein Herz haben, das brennt. Und die Ohren haben, die ganz klar deine Stimme hören. Danke, dass wir hier miteinander die Kirche bauen dürfen. Dass wir miteinander Zeugen sein dürfen. Hier in Amrischwil, in dieser Umgebung und bis ans Ende der Welt. Bitte rede jetzt auch während dem Lied. Wir sind offen für dein Reden. Und wenn du auch persönlich einfach unser Leben hinlegen und sagen, du darfst tun und schreiben mit unserer Lebensgeschichte, wie du möchtest und was du möchtest. Du darfst ein neues Kapitel eröffnen, du darfst eine neue Seite aufschlagen. Du darfst in eine neue Richtung schreiben. Amen.